Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast von und mit Hanno Lenz. In diesem Podcast geht es um Medienkompetenz und unsere digitale Zukunft.
Hallo zusammen, ich begrüße euch heute ganz herzlich wieder zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Wir müssen reden und das tun wir heute auch mit einer wunderbaren Initiatorin und Expertin. Vorab aber möchte ich noch auf eine sehr, sehr interessante Studie der DRK zum Thema Mediensucht hinweisen, die im ersten Quartal 2024 veröffentlicht wurde. Zur Erinnerung noch ganz kurz, wir haben in unserem dritten Podcast über die Suchtgefahren von Internet- und Computerspielsucht mit Lisa Marie Konrad ja gesprochen, einer Suchttherapeutin, und darüber gesprochen, was Auslöser einer Internetsucht sein können und in Ansätzen, wie man diese Einflussfaktoren einstufen kann. Es gibt die ICD-11, das steht für International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Das ist sozusagen eine internationale statistische Klassifikation von Krankheiten und verwandter Themen. Hier jetzt in der Version 11. Und diese Klassifikation hilft zur Einstufung unterschiedlicher Krankheiten und beschäftigt sich auch mit Merkmalen zu Abhängigkeiten und Suchtverhalten im Bereich Medien. In der angesprochenen DRK-Studie wurde das Nutzungsverhalten bei Gaming, Social Media und Streaming untersucht. Was mich erschreckt hat, war, dass wesentliche Erkenntnisse dieser Studie zeigen, dass sich die Social-Media-Sucht bei Kindern und Jugendlichen seit 2019 fast verdoppelt hat. 6% der 10- bis 17-Jährigen erfüllen derzeit die Kriterien einer Sucht. Jedes vierte Kind nutzt diese sozialen Medien riskant und das sind ca. 1,3 Millionen Mädchen und Jungen, dreimal so viele wie 2019. Das hat natürlich auch viele Pandemie-Effekte dabei, aber dennoch sind das halt erschreckende Zahlen. Und wir brauchen Lösungen, die den Kindern und Jugendlichen präventiv helfen und nicht in eine zu starke, riskante oder gar pathologische Abhängigkeit von sozialen Medien geraten. Wir Eltern brauchen immer mehr Unterstützung, um konfliktfrei mit diesem Thema umgehen zu können. Dazu habe ich heute eine wunderbare Gästin hier im Podcast zu Besuch, Verena Holler, Juristin und Gründerin des Hamburger Vereins Smarter Startup 14. Hallo Verena, schön, dass du da bist.
Ja, guten Morgen, Hanno, freut mich.
Ich habe gesehen, euch dient die DRK-Studie auch unter anderem als Grundlage für eure Arbeit und untermauert euer Ziel und eure Absicht mit eurem Verein. Wer seid ihr und was macht ihr ganz genau? Verena, du bist von Smarter Startup 14 und warum gibt es den Verein und welche Ziele verfolgt ihr?
Genau, wir sind eine Elterninitiative, also ein gemeinnütziger Verein, gegründet von vier Müttern hier aus Hamburg. Eine davon bin ich und wir haben genau vor 5 Jahren den Verein gegründet, einfach weil wir genau wie alle Eltern irgendwann uns mit dem Thema auseinandersetzen mussten, wann bekommt unser Kind ein eigenes Handy? Und zwar mit Handy wollen die Kinder natürlich, ist immer gemeint, ein Smartphone. Und wir haben uns damals einfach bei einem Medienelternabend kennengelernt, wo es ja darum ging, um das Thema. Und wir haben festgestellt, dass wir eine ganz ähnliche Meinung haben. Und zwar, dass wir es viel zu früh fanden. Unsere Kinder waren in der Grundschule und wir hatten das Gefühl, wozu brauchen die ein Smartphone? Wir fanden es gefährlich und wollten unsere Kinder eigentlich ein Stück weit einfach noch ihre Kindheit lassen. Und haben aber gleichzeitig natürlich eben auch gemerkt, diesen massiven Druck, der einerseits eben auf den Kindern lastet, aber auch auf den Eltern. Und dass es eben wahnsinnig schwer ist, sich dem überhaupt noch zu widersetzen heutzutage. Und dass das eben nur geht, wenn man andere Eltern in seinem Umfeld hat, die das genauso sehen. Und das war auch meine ganz persönliche Erfahrung einfach, dass es mir unheimlich geholfen hat, andere Eltern zu haben bei meinem ältesten Sohn, die da eine ganz klare Haltung hatten und gesagt haben, bei uns kriegen die Kinder das erst ab 14 und so konnte auch ich meinem Sohn dann die Antwort irgendwann geben, pass auf, wir haben uns jetzt damit lange auseinandergesetzt, uns belesen und uns entschieden, das so zu machen wie die Familie und das macht dann wirklich einen Riesenunterschied. Ab dem Moment war dann wirklich das Thema auch erstmal, mein Sohn hatte verstanden, dass das nicht einfach aus dem Bauch heraus war, sondern dass das eine sehr bewusste und begründete Entscheidung war von meinem Mann und mir. Und dieses Umfeld zu haben, wo es andere gibt, die das genauso sehen, das macht es überhaupt erst möglich. Und wir konnten das Gleiche dann natürlich auch, setzt sich ja dann fort irgendwie beim Hockeyverein und so weiter, wenn man weiß, da gibt es noch andere, die das auch so sehen und die eben zum Beispiel dann nicht möchten, dass die Kinder auch da die Anwesenheit per Handy kontrolliert wird oder die Runtastic-App genutzt wird und so weiter. Und das ist einfach dieses Gefühl, einfach zu wissen, es geht nur, wenn man sich zusammentut als Gemeinschaft. Alleine steht man da auf verlorenem Posten und keiner möchte natürlich, dass sein Kind sozial isoliert ist.
Ja, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Ich erlebe schon viele Eltern, die auch sich wünschen, dass ihr Kind jederzeit erreichbar ist, dass sie jemanden ein Smartphone dabei haben. Und manchmal ist es auch so, dass die Kinder das vielleicht manchmal gar nicht wollen, aber eben eher von ihrem sozialen Umfeld dahin getrieben werden. Und dann erleben wir natürlich auch ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche, die durch ihre Freundinnen und Freunde dazu getrieben werden, eine bestimmte App oder ein bestimmtes soziales Medium nutzen zu können, damit sie eben nicht außen vor sind. Wie sind denn deine Erfahrungen dann gewesen, als ihr euch zum ersten Mal abgesprochen habt? Hat das alles gut funktioniert zwischen den Eltern, dass sozusagen eure Zielsetzung da gut verfolgt worden ist, oder gab es da auch Widerstände?
Also es gibt wirklich sehr viele Eltern, die auch ganz große Bauchschmerzen haben bei dem Thema Kinder und Smartphones. Und uns erreichen wirklich immer wieder Zuschriften, ganz rührende auch, wo Leute sagen, sie sind fast in Tränen ausgebrochen, als sie von uns gelesen haben, weil sie gemerkt haben, es gibt auch noch Eltern, die genauso denken wie sie. Und das sind tatsächlich sehr viel mehr, als man vielleicht so denkt. Aber die haben eben oft das Gefühl, sie sind die Einzigen, weil das einfach sich so etabliert hat heutzutage, relativ unreflektiert einfach wir in einer sehr zunehmend digitalisierten Welt leben. Und für uns alle Erwachsene natürlich das ganz selbstverständlich ist, ein Smartphone zu haben, zu nutzen. Und das erleichtert uns natürlich allen unglaublich unseren Alltag. Und man kann damit unglaublich tolle Dinge machen. Und dadurch hat es sich einfach so eingeschlichen, dass wir, wie gesagt, unbewusst, würde ich mal sagen, in der Mehrzahl der Fälle einfach ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass auch Kinder das nutzen können. Und da sind wir genau bei dem Punkt, genau weil sie es nämlich nutzen können, also eine Bedienkompetenz sehr früh haben, weil die ja auch so konzipiert sind, dass schon jedes dreijährige Kind da ganz einfach rüberwischen kann und sich das selbst aneignet. Aufgrund dieser Bedienfertigkeit ist es leider so, dass man auch oft davon ausgeht, dass sie dann auch von ihrer, von ihrem Intellekt und von ihrer Medienkompetenz her auch wirklich in der Lage sind, es sinnvoll zu nutzen und vor allen Dingen so zu nutzen, dass sie nicht Risiken und Gefahren ausgesetzt sind. Also, dass sie es in einer sicheren Art und Weise nutzen. Und da ist eben oft der Fehler, dass man eben nur sieht, die können damit umgehen und daraus schließen, okay, dann ist es doch auch in Ordnung, dass sie es nutzen. Und das ist leider eben, ne, da muss man einfach dahinter gucken und sagen, das sind zwei völlig verschiedene Dinge, die Medienkompetenz und die Bedienkompetenz.
Ja, absolut, glaube ich auch. Wo siehst du denn, ihr sagt jetzt zum Beispiel, ein Smartphone ab 14 wäre der richtige Weg, ist sinnvoll, weil wahrscheinlich ja auch die Jugendlichen dann besser reflektieren können in ihrem Handeln, was sie tun, aber auch wahrscheinlich eher verstehen, welche Gefahren herrschen. Wo siehst du denn die größten Gefahren gerade so bei der Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen?
Da muss man so verschiedene Säulen unterscheiden. Also zum einen geht es natürlich um inhaltliche Themen, also inhaltliche problematische Inhalte. Ne? Wir haben in der realen Welt ein Jugendschutzgesetz, was Kinder ganz klar vor jugendgefährdenden Inhalten, Orten schützt. Und das macht es, indem es ihnen wirklich den Zugang verwehrt zu diesen Dingen. Deshalb haben wir, also das gilt für Diskotheken, für Bars, für Clubs, für Alkohol, für Zigaretten, für Drogen, für bestimmte Filme, die im bestimmten Alter sind und so weiter. Ganz viele Dinge. Und damit das eingehalten wird, muss natürlich das Alter kontrolliert werden. Durch Türsteher, ne? Bei jeder Supermarktkasse steht, wir nehmen Jugendschutz ernst und da wird der Ausweis kontrolliert. Und genau diese Altersverifikation findet aber im Internet nicht statt. Da dürfen Kinder einfach ihr Alter frei angeben und einfach auswählen, wie alt sie sein möchten. Und das führt dazu, dass dieser ganze Jugendschutz einfach komplett ins Leere läuft im Internet. Das ist das eine Problem. Wir sagen immer, es gibt kein Nichtschwimmerbecken im Internet. Zugang zum Internet bedeutet immer kompletter Zugang zur vollen Erwachsenenwelt. Und das ist natürlich sehr problematisch, weil wir alle wissen, da bekommen Kinder, und zwar oft auch ungewollt, einfach durch die Algorithmen zugespielt, bekommen sie Zugang zu Pornografie, auch extremer Pornografie, zu extremen Gewaltvideos, zu überhaupt jeder Form von extremem Inhalt, Hass, Hetze und so weiter. Daneben gibt es aber auch den Aspekt, eben, was du vorhin angesprochen hast, dass eben viele von diesen Apps, gerade die die Kinder besonders gerne nutzen, also alles, was Social Media ist, aber auch viele Online-Games, eben eine Sucht, potenziell suchtfördernde Designelemente beinhalten und natürlich von dem Geschäftsmodell dieser Dienste auch darauf ausgelegt sind, möglichst lange Bildschirmzeiten zu generieren. Das heißt also, unsere Aufmerksamkeit ist ja quasi die Ware. Und das bedeutet, dass Kinder sehr leicht einfach nicht nur ein bisschen Zeit, sondern mehr und mehr Zeit immer vor diesen Geräten verbringen, da quasi regelrecht reingesogen werden. Und wir wissen gesichert, dass einfach ausufernde Bildschirmzeiten zu einer Vielzahl von Problemen führen und die kindliche physische Gesundheit schädigen. Das heißt, Stichwort zum einen eben ein Bewegungsmangel, was zu Fettleibigkeit führt, was wiederum ganz viele Herz-Kreislauf-Risiken nach sich zieht. Dann natürlich Problem Kurzsichtigkeit mit allen daraus folgenden weiteren Problemen. Also das bleibt ja nicht bei der Kurzsichtigkeit, sondern daraus ergeben sich später ein ganz erhöhtes Risiko für viele weitere Augenkrankheiten. Und Schlafmangel ist ein Riesenthema und das klingt dann auch manchmal, finde ich, fast schon banal, aber das muss man sich wirklich klar machen, dass es nicht nur, weil die Kinder quasi abends zu lange noch zocken oder eben in irgendwelchen auf Social Media unterwegs sind, das natürlich auch, aber auch wirklich, dass eben diese Inhalte, die einfach natürlich mit ganz vielen Reizen arbeiten, einfach dazu führen, dass Kinder gar nicht einschlafen können. Das blaue Licht führt dazu, dass Melatonin, was sonst abends ausgeschüttet wird, eben verzögert ausgeschüttet wird und so weiter. Und das alles hat dann wieder wirklich ja, also Schlafmangel ist ja wirklich ein ganz ein Faktor, der die Gesundheit wahnsinnig beeinträchtigt, bis hin zur eben Immunabwehr und auf endokrinologischer Weise und so weiter. Also in ganz vieler Weise, dass jetzt dieser Schlafmangel ist wirklich
Ja.
ernst zu nehmen.
Auch in Richtung zum Beispiel Entwicklung des Gehirns, ne? Also deswegen brauchen
Genau.
wir auch den Schlaf, damit sich das Gehirn gut entwickelt. Genau, und du sprachst ja auch gerade Algorithmen an und das ist ja so erstaunlich und das kann man ja auch nachvollziehen. Also durch zum Beispiel den Algorithmus bei TikTok oder bei Instagram oder ähnliches werden die AnwenderInnen ja auch immer wieder dazu angehalten, also oder motiviert, länger an der App dran zu bleiben, weil eben Inhalte ausgespielt werden, die mir gefallen. Und die Gehirnleistung dabei ist nicht groß, um sich solche Sachen anzuschauen. Das Größte, was passiert, ist, dass eben Dopamin ausgeschüttet wird, dass ich mich wohlfühle, wenn ich diese App nutze. Und die Kinder und Jugendlichen, wie auch Erwachsene, eben dann dadurch ermutigt oder ermuntert werden, diese Sachen zu nutzen. Und das kann man auch total nachvollziehen. Und dass, wenn jetzt Kinder aus der Schule kommen und sagen, boah, ich hatte jetzt echt einen anstrengenden Tag, jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Glück und ein bisschen gutes Gefühl. Und das verschafft mir eben TikTok im Unterbewussten, dass dann eben diese Apps genutzt werden. Und ich habe letztens noch eine Studie gelesen, wo darauf hingewiesen worden ist, wenn jetzt Jugendliche, die so jetzt im Schnitt bei 14-, 15-Jährigen zwischen 1,5 und 2 Stunden TikToken am Tag, dass, wenn sie die App schließen, 90% dieser Jugendlichen das vorletzte Video zum Beispiel schon vergessen haben. Das heißt, also im Gehirn passiert nichts. Und ich finde, so gerade im Kindes- und Jugendalter ist es halt wichtig, dass sich unser Gehirn gut formt und festigt und wir eben dadurch vorbereitet werden, auch für das Erwachsenenalter, dass wir gut ausgebildet sind. Und das passiert dann da eben nicht. Und das finde ich halt auch sehr, sehr bedenklich, dass dadurch einfach auch viele Eltern gar nicht wissen, was diese Faktoren sind, dass die Kinder unbedingt bestimmte Sachen machen wollen. Die Kinder kommen selbst nicht drauf. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Eltern ein paar Sachen eben auch dann dabei verstehen, wie wir solche Sachen vielleicht regulieren können. Ich glaube nicht, dass wir alle in der Lage sind, jede App zu verstehen. Dazu ist auch, und jedes Mal nachzuschauen, ob es irgendwie einen neuen technologischen Fortschritt gibt oder ähnliches, sondern dass wir dann eben gucken müssen, dass wir auf einer Metaebene zusammenkommen. Und genau das, was ihr ja auch vorschlagt und was ihr euch ja wünscht, sozusagen, dass wir Eltern eben miteinander sprechen und uns austauschen. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor, dass dort eben auch dann nochmal Wissen gebündelt wird und Absprachen getroffen werden, damit es den Kindern einfach gut geht.
Ja, absolut. Also ich finde, das eine Thema ist ja eben Mediensucht, was wir vorhin angesprochen haben. Und ich finde, das muss man sich wirklich mal immer klar machen. Es sind, ich meine, die Zahlen sind ungefähr diese 6%, von denen du sprachst, die also sowohl süchtig sind nach Online-Games, Social Media und Streaming in diese drei Bereiche unterteilt, da die UKE-DRK-Studie. Das sind 600.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland. Das ist wirklich wahnsinnig viel. Und dazu kommt diese anderen, wo du sagtest, jedes vierte, was ein potenziell riskantes
Genau.
Verhalten zeigt, das heißt, sie sind potenziell suchtgefährdet. Und dazu finde ich so wichtig, sich klarzumachen, jemand, der einmal süchtig danach ist, es gibt quasi keine Heilung davon, es gibt keine Behandlung. Wir hatten neulich wir veranstalten auch Online-Vorträge für Eltern, immer mit externen Experten, die immer das Thema beleuchten aus der verschiedenen Perspektive und hatten dazu eingeladen, Frau Dr. Haupt, sie ist die Vorsitzende der Hamburger Kinder- und Jugendärzte. Und sie hat das so gut nochmal erläutert, warum das auch so dramatisch ist. Denn wenn dieses Gehirn sich einmal eben, also wie du sagtest, dass diese Sucht kommt über Dopamin, sich quasi daran gewöhnt hat, und auf diese Dopaminreize in der Art und Weise reagiert und sich daran schon eben gewöhnt hat, angepasst hat und diese immer höheren Dosen auch braucht, dann ist das quasi nicht wieder umkehrbar. Und das finde ich so, das hat es mir auch nochmal so ganz deutlich gemacht, wie dramatisch das ist. Und dazu muss man sich vorstellen, es gibt fast keine Therapieplätze.
Ja.
Es gibt ganz, ganz wenige Therapieplätze. Das heißt, wenn es erstmal so weit gekommen ist, dass ich wirklich ein Kind habe, was mediensüchtig ist, dann finde ich noch nicht mal einen Platz oder einen Platz, wo es einen Entzug machen kann oder irgendwas. Das ist wirklich dramatisch und da muss wirklich was passieren. Und es wird ja immer wieder gesagt, ja, aber viele Dinge sind noch nicht wissenschaftlich nachgewiesen und das ist auch völlig richtig. Es gibt Bereiche, wo absolut wissenschaftlicher Konsens herrscht, eben zum Beispiel beim Thema Schlafmangel, Bewegungsmangel und so weiter, auch mit der Kurzsichtigkeit. Und dann gibt es andere Bereiche, wo das noch nicht einwandfrei nachgewiesen ist, wo man aber ganz klar genügend Anzeichen hat, dass man sagt und dass wirklich Wissenschaftler und Ärzte und Ärztinnen eben sagen, es muss jetzt etwas geschehen, weil wir können nicht zusehen. Und da muss eigentlich ein Vorsorgeprinzip greifen. Das heißt, dass man sagt, okay, wenn wir Anzeichen dafür haben, dass es massiv gefährlich ist für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, dann können wir nicht abwarten, bis wir gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse haben in Jahren und vielleicht Jahrzehnten, sondern wir müssen jetzt schon präventiv handeln und auf Nummer sicher gehen. Und das ist immer was, wo ich sage, so handeln wir als Eltern ja auch. Wenn ich weiß, dass eine Sache potenziell krankheitserregend ist, dann würde ich meinem Kind das ja nicht irgendwie viele Stunden am Tag verabreichen oder sagen, okay, isst das zum Frühstück, Mittagessen und Abendessen, wenn es potenziell krebserregend ist. Da würde ich doch immer sagen, ich gehe auf Nummer sicher und warte erst mal ab. Und an diesem Punkt, finde ich, sind wir. Und so auf den Punkt gebracht, in einem Vortrag von einer Amerikanerin, Catherine Price, sagt sie auch, statt uns zu fragen, ob nachgewiesen ist, dass Smartphones schädlich sind für unsere Kinder, sollten wir uns fragen, ist es denn nachgewiesen, dass sie unschädlich sind? Und das, finde ich, ist so wahnsinnig wichtig. Und in Frankreich hat Präsident Macron im Januar eine Expertenkommission eingesetzt, die 3 Monate lang untersucht hat, die Auswirkungen von Bildschirmen auf Kinder und Jugendliche. Und die sind genau auch zu diesem Ergebnis gekommen, dass sie gesagt haben, es gibt genügend Hinweise, dass massive Gefahren von Bildschirmnutzung ausgehen, dass wir jetzt etwas tun müssen. Und da geht es eben immer darum, dass wir sagen, natürlich können Kinder, haben sie Zugang zu Wissen, haben sie Zugang zu Gleichaltrigen, haben sie Zugang zu Kommunikation, zu Vernetzung. Und das sind viele positive Seiten. Aber sie müssen es so nutzen, dass sie gleichzeitig vor den Gefahren geschützt sind. Und das ist im Moment so schwierig, weil wir, wie gesagt, keine Altersverifikation haben, immer Zugang zum gesamten Internet, weil wir diese suchterzeugenden Mechanismen haben in den Apps, die ganz bewusst von Verhaltenspsychologen so, ja, unter Berücksichtigung von verhaltenspsychologischen Erkenntnissen werden die bewusst so designt. Das weiß man, das sagen auch ehemalige Designer selber. Und das heißt, wir sind an diesem Punkt, wo wir im Moment einfach diesen Schutz nicht gewährleisten. Und deshalb sagen wir, es ist wichtig, dass die Kinder das zum einen so spät wie möglich einfach alleine mit diesen Geräten allein gelassen werden. Also das bedeutet ja dieses Smarter Startup 14. Damit wollen wir eigentlich sagen, dass sie mit 14, das ist quasi, wenn sie eine gewisse digitale Autonomie bekommen. Das bedeutet nicht, dass sie da zum ersten Mal mit digitalen Medien in Berührung kommen. Im Gegenteil, sie sollen eben vorher herangeführt werden, aber eben schrittweise und begleitet, so wie wir es auch in ganz vielen anderen Lebensbereichen machen. Wenn wir einen Schulweg einüben, dann sagen wir auch nicht am ersten Schultag, okay, finde deinen Weg und wirst schon zurechtkommen, sondern wir üben das ja ein. Wir gehen auch die Straßenverkehrsregeln durch. Das Gleiche machen wir beim Fahrradfahren, beim Schwimmen. Wir machen es eigentlich in allen Bereichen, dass wir immer erst sagen, wir machen das gemeinsam erstmal. Wir gehen den Weg gemeinsam, wir klären dabei ganz viel auf. Und ich finde, wenn man sich so als Elternteil selbst beobachtet, man redet ja quasi permanent in Dauerschleife, gibt man Tipps und sagt, achte darauf und das mach besser nicht. Und hast du schon die Hände gewaschen? Du weißt ja irgendwie, du bist gerade Bus gefahren. Also man redet wirklich permanent und gibt irgendwelche Tipps, die eigentlich alles zielt immer so ein bisschen auf Gefahrenvermeidung ab. Und genau das machen wir in diesen Bereichen. Und dazu kommt noch, wir würden unserem Kind auch nicht einen Autoschlüssel in die Hand geben in einem Land, wo es keinerlei Verkehrsregeln gibt und wo wir das Fahrzeug, was unser Kind bekommt, wo es keinen TÜV gibt oder irgendwas, das auch noch, wo wir darauf vertrauen können, dass dieses Auto auch eine gewisse Verkehrssicherheit einfach gewährleistet. Das heißt, und da sind wir aber im Moment, ganz, ganz viele Kinder erhalten ein Smartphone und damit eben den Zugang zum Internet und werden damit alleingelassen. Einfach komplett unbegleitet, haben vorher keinerlei Medienkompetenz in der Schule erlernt oder auch zu Hause. Und das ist einfach das Problem im Moment.
Ja,
und
sehe ich
deshalb
genauso.
Sagen wir und eben Suchtexperten wie Professor Thomasius vom UKE, die sagen eben auch ganz klar, es gilt für alle Süchte übrigens, auch bei Nikotin und Alkohol. Je später und je kontrollierter der Einstieg, desto geringer die Wahrscheinlichkeit einer problematischen Nutzung. Und deshalb sagen wir, dieses eigene Smartphone, dieses unbegleitete Zugang zum Internet, der soll eben möglichst spät sein und vorher eben begleitet. Und natürlich aber, das ist auch, dafür setzen wir uns massiv ein, ist, dass man eben nicht den Eltern alleine diese Verantwortung aufbürden kann. Denn wir wissen aus Studien wie der Kim- und Jim-Studie, dass das natürlich wahnsinnig vom Elternhaus abhängt, ob eine Medienkompetenz, ob eine Medienerziehung zu Hause stattfindet. Und das hängt sehr stark vom Bildungsgrad der Familien ab. Und das heißt, aus Chancengerechtigkeit ist es ganz, ganz wesentlich, dass diese Medienkompetenzvermittlung in der Schule stattfindet, ab der ersten Klasse, damit alle Kinder erreicht werden. Und aktuell, die Bundesregierung stellt sich auf den Punkt, Medienerziehung ist Sache der Eltern. Und das finden wir nicht vertretbar.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also vielleicht noch ein kurz zur Info. Die Kim- und Jim-Studie, das sind Studien, die kommen alle 2 Jahre raus, immer abwechselnd und befassen sich eben in dieser Studie mit dem Nutzungsverhalten von Jugendlichen oder von Kindern in sozialen Medien oder digitalen Medien, vielleicht einfacher gesagt. Und den Vergleich, den du gerade angesprochen hast mit dem Straßenverkehr, dem Schwimmen, finde ich sehr, sehr passend. Also warum achten wir so sehr darauf, dass unseren Kindern im Straßenverkehr nichts passiert? Weil wir eben uns der Risiken bewusst sind, die dort herrschen. Wenn ich jetzt ungeachtet über die rote Ampel gehe oder über einen Zebrastreifen und nicht schaue, ob die Autos da anhalten, kann mir schnell etwas passieren. Das sind bei uns Eltern ja die Erfahrungen oder das Wissen, was wir eben haben. Und das Wissen fehlt uns und unser Kind wird dann losgelassen in einen unkontrollierten Raum, wo es eben keine Regeln und keine Verfahren, auch keine Regulatorik gibt. Und die Kinder sozusagen einfach dort losgelassen werden und die Eltern zu wenig Ahnung haben, was alles passieren kann. Ne? Und die grundsätzlichen Empfehlungen sind ja auch von JuristInnen, die einfach sagen, okay, ein Kind in der 4. Klasse ist aus juristischen Gründen, dürfte es schon gar kein Smartphone nutzen. Und Gehirnforscher sagen, am besten kein Smartphone vor dem 20. Lebensjahr. Und in dieser Welt bewegen wir uns ja. Und jetzt wollen wir natürlich auch, dass unsere Kinder glücklich sind. Und es kommt dann noch hinzu, dass alle Schulen auch mit digitalen Medien ausgestattet werden. Es gibt iPad-Klassen ab der 1. Klasse bis zum Abitur. Und da finde ich, ist es auch wichtig, dass auch alle Lehrerinnen und Lehrer entsprechend ausgebildet sind, Medienkompetenz zu vermitteln. Dass das natürlich in der Hauptsache auch bei den Eltern natürlich liegt. Jedoch wünsche ich es mir auch, dass es ein Unterrichtsfach diesbezüglich geben sollte und dass sich unser Bildungssystem an die heutige Zeit anpassen muss. Und Jetzt zu eurem Verein und zu eurer Initiative. Ihr habt ja schon ganz, ganz viele Schulen oder ganz, ganz viele Eltern über verschiedene Schulen erreicht. Was macht ihr da ganz genau? Also was ist euer Anliegen? Also ich habe es ja verstanden, ihr versucht Eltern zu motivieren, Absprachen untereinander durchzuführen, was gezockt werden kann oder ab wann ein Smartphone sinnvoll ist und, und. Wie macht ihr das ganz genau? Wie könntet ihr mich erreichen?
Also zum einen machen wir Aufklärung, weil wir davon ausgehen, dass alle Eltern das Beste für ihr Kind wollen und das aber eben gerade, wie du sagtest, das einfach heutzutage noch gar nicht so klar ist. Und es gibt natürlich wahnsinnig viele gute Seiten mit Informationen, aber das ist auch klar, Eltern haben unglaublich viel um die Ohren. Und wer hat ja die Zeit, Ressourcen und so weiter, sich da durchzuwurscheln? Das heißt, wir versuchen Eltern durch Medienelternabende, durch eben Online-Vorträge zu erreichen und einfach ihnen die Risiken und Gefahren auch aufzuzeigen, damit sie wirklich eine selbstbestimmte Entscheidung treffen können und eben nicht nur eine, die nach dem Motto, naja, ist es jetzt heute üblich und machen doch alle so. Und zum anderen geht es dann aber ganz konkret darum, dass die Eltern, die einfach sagen, ich möchte das für mein Kind nicht, ich möchte gerne, dass es spät, gerade dieses eigene Smartphone, dass es das noch nicht hat. Es kann vorher ein normales, ne? Es gibt noch diese alten Nokia-Knochen, die dazu noch sehr kostengünstig sind.
Und lange halten.
Genau. Das hat das für den Notfall zum Telefonieren und das möchte ich nicht. Und um die Eltern, dass die eben in ihrem Umfeld Gleichgesinnte finden, vernetzen wir die durch Communities. Und die haben wir tatsächlich jetzt seit diesem Jahr auf WhatsApp. In den Vorträgen gibt es dann immer die Lacher, weil natürlich wir gerade auch WhatsApp für Kinder kritisch sehen. Wir sind aber alle Erwachsene und sind in der Lage, WhatsApp auch verantwortungsbewusst zu nutzen. Und mein Kollege Tobias hat den schönen Satz dazu geprägt, als Streetworker musst du dahin gehen, wo die Junkies sind. Sprich, wir Eltern nutzen WhatsApp und sind in vielen Gruppen. Das heißt, es ist sehr niedrigschwellig. Und deshalb gibt es also Smarter Start ab 14 Community-Gruppen. Die sind bundesweit auf unserer Website www.smarterstartup14.de. Dort gibt es auch eine Karte, wo man auch sehen kann, wo es überall schon Gruppen gibt. Und über einen Link, über Linktree ist das organisiert, kann man wirklich genau sehen nach Postleitzahlen das gesamte Bundesgebiet und dann sehen, welche Schule in welcher Postleitzahl schon dabei ist. Die Idee ist, dass man sich auf dieser Plattform eben unkompliziert mit den anderen Eltern an der Schule austauschen kann, Erfahrungen austauscht, Tipps, wie macht ihr das, wie geht ihr damit um, aber auch vor allen Dingen natürlich vor Ort aktiv wird. Das heißt, an der Schule sagt, wir brauchen auch mal so einen Vortrag irgendwie von irgendjemandem. Ne? Wir brauchen einen Medienpädagoge, der kommt, mit den Eltern redet. Wir hätten gern mal Medienpädagoginnen, die mit den Kindern arbeiten. Oder auch an die Schule rantritt und sagt, wir möchten gerne, dass Handygaragen angeschafft werden, weil die Handyordnung einfach ständig umgangen wird und das und wir möchten, dass die Kinder sich wirklich während der Schulzeit auf die Schule konzentrieren. Und all diese Dinge, die kann man dann eben zusammen mit den anderen Eltern umsetzen. Und das ist das, was wir jetzt auch mitbekommen. Es gibt wirklich wahnsinnig aktive Communities da, die ganz tolle Sachen auf die Beine stellen und vor Ort ganz aktiv sind, eben mit ganz vielerlei verschiedenen Projekten. Und das ist so die Idee, dass man einfach unkompliziert und schnell auf die Eltern, die man vielleicht gar nicht so kennt, weil es nicht gerade die Eltern der Freunde des Kindes sind, dass man die einfach kennenlernt und sich dann da über WhatsApp eben austauscht und sich für das Thema einfach stark macht.
Okay, und das heißt also, ich kann, nehme jetzt mal an, hier in meiner Umgebung gibt es dann eine weiterführende Schule, die haben dann sozusagen dann schon eine interne Eltern-Community gegründet, über verschiedene Jahrgangsstufen, Klassen und Ähnliches hinweg bestenfalls und regeln somit so ein bisschen den Smartphone-Gebrauch für die Schule oder zumindest für die Eltern, die in dieser Community selbst sind. Erlebt ihr auch Widerstände bei euren Aktionen? Dass Eltern sagen, hier, das interessiert mich nicht oder ich möchte das selbst entscheiden, wann mein Kind ein Smartphone bekommt.
Aber das können sie ja auch. Also es richtet sich ja immer an die Eltern, die das quasi freiwillig wollen. Das ist eigentlich als Hilfestellung gedacht. Das ist eher so, was ich immer finde, wir sind ja eine Minderheit, das ist Minderheitenschutz. Denn die große Masse, die Kinder kriegen sehr früh Smartphones und es geht eigentlich darum, den Eltern was anzubieten, die sagen, ich möchte das nicht. Ja, um mich herum, irgendwie alle haben in der dritten Klasse schon ein Smartphone, aber ich möchte es für mein Kind nicht. Und was wir erleben, und das finde ich auch total nachvollziehbar, ist einfach, Eltern sind wirklich heutzutage in einer ganz schwierigen Situation und sind wirklich in einem Dilemma, nämlich einerseits zu sagen, okay, ich habe zwar kein gutes Gefühl dabei und ja, ich weiß, es gibt da viele problematische Aspekte und eigentlich wäre es mir lieber, mein Kind hätte kein Smartphone, würde nicht auf Social Media sein und so weiter. Aber was soll ich machen? Eben alle anderen sind da und mein Kind spürt diesen Druck, möchte es unbedingt, hat Sorge, dass es sonst abgehängt wird, isoliert ist. Und in diesem Dilemma sind ja Eltern heute. Das heißt, natürlich
Total.
können wir das verstehen, dass Eltern sagen, was sollte ich machen? Und das hören wir ganz oft, dieses, mein Kind war schon das Letzte, aber ich musste dann und so weiter. Und das ist auch so. Das ist völlig richtig. Aber was wir ja wollen, und das versuche ich immer zu vermitteln, ist diese Vision, so ein bisschen John Lennon, ein bisschen Imagine, so nach dem Motto, es muss ja nicht so sein. Das heißt, wenn wir zurückgehen, einfach mal, das erste iPhone kam vor gerade mal 17, 18 Jahren auf
Ja,
den Markt.
genau.
Das heißt, wir sprechen über eine ganz, ganz kurzen Zeitspanne. Social Media ab 2012, das sind gerade mal 12 Jahre. Das heißt, es ist nicht ein naturgegebener Zustand, dass Kinder Smartphones haben. Und die Vision ist ja zu sagen, okay, wenn wir das machen, weil alle anderen das machen, können wir alle anderen uns ja auch anders entscheiden. Und dann könnten wir genauso, wie wir zum Beispiel sagen, gesunde Pause, das kennt, denke ich mal, jeder, dass man sagt, okay, wenn wir als Eltern uns absprechen und sagen, in die Brotbox kommen keine Süßigkeiten, dann ist es für uns alle zu Hause so viel einfacher zu sagen, du kriegst ein Brot und einen Apfel oder eine Karotte. Und wenn wir das aber nicht haben, wenn wir diese Abstimmung nicht haben in der Klasse, dann geht es natürlich los. Und dann ist es ja, aber der hat eine Milchschnitte und die darf immer irgendwie einen Schokoriegel und da ist das Franzbrötchen. So, und das macht es für uns Eltern dann so schwer. Wenn aber von vornherein klar ist, pass auf, wir als Eltern haben uns in der Klasse darauf geeinigt und keiner darf das mitnehmen, dann ist es auch für die Kinder kein Thema. Dann akzeptieren die das auch. Für Kinder ist ja dieses Thema Gerechtigkeit ganz, ganz wichtig und das eben zu dürfen, was die anderen haben und dürfen. Und natürlich gibt es Eltern, die haben auch so einen breiten Rücken, die einfach sagen, ist mir egal, da muss das Kind dann durch und ich mache das so. Aber viele Eltern, ja, tun sich da doch einfach schwer mit, das dann einfach gegen die Mehrheit durchzusetzen. Und das ist eigentlich diese Idee und die Vision. Und wir haben aber auch gemerkt, es ist einfach sehr schwer, wenn einfach viele Kinder das schon haben im Umfeld. Und deshalb muss man ganz früh ansetzen. Und wir haben jetzt ein neues Programm speziell für Grundschulen entwickelt. Das nennt sich erst Smart, dann Phone. Und da geht es eben auch darum, dass man sagt, okay, wenn man frühzeitig zumindest, also der kleinste gemeinsame Nenner ist ja, dass man wirklich sagt, also in der Grundschulzeit, die in Deutschland ja wirklich nur diese 4 Jahre beträgt, dass man zumindest während dieser Grundschulzeit sagt, da brauchen Kinder wirklich kein Smartphone. Und gerade für dieses Alter ist es so wichtig, dass sie ihre Kindheit wirklich nutzen, um ihren Entwicklungsaufgaben nachzukommen. Also sprich, Erfahrung in der realen Welt mit allen Sinnen. Das ist so wichtig für die Entwicklung aller Kompetenzen. Also ob es kognitive, motorische oder soziale sind. Es ist diese Auseinandersetzung mit der realen Welt, mit realen Menschen, ganz viel spielen, streiten, dann Kompromisse finden, sich wieder vertragen. Dieses Ganze ist unglaublich wichtig. Und genau, zu sagen, während der Grundschulzeit brauchen Sie es wirklich nicht. Und da schon Eltern einfach anzubieten, wollt ihr euch nicht jetzt alle absprechen, gleich schon in der ersten Klasse, zu sagen, hey, während der nächsten 4 Jahre kriegt keines von unseren Kindern ein Smartphone. Und damit einfach den Kindern wirklich diesen geschützten Raum, das auch da ein Schutzraum quasi zu bieten, während dieser Grundschulzeit, in dem einfach, wenn nicht alle, doch viele das machen. Und da sind wir jetzt gerade gestartet in Hamburg mit einigen Grundschulen. Und wir haben immer wieder auch nach unseren Vorträgen Umfragen gestartet und die Frage gestellt, würden Sie mit dem Smartphone warten bis zum Ende zum Beispiel der Grundschulzeit, wenn Sie wüssten, dass die Mehrheit der anderen Eltern in der Klasse es auch tut?
Ach, sehr gut.
Und gerade bei der Grundschulzeit, es sind ganz, ganz hohe Zahlen. Es sind ungefähr 94%, die sagen, ja, würden Sie. Und selbst wenn wir fragen, würden Sie bis 14 warten, wenn Sie wüssten, dass die Mehrheit der anderen Eltern sich auch so entscheiden, sind es 84%. Nun sind, klar kann man sagen, die Leute, die zu den Vorträgen kommen, sind schon ein bisschen sensibilisiert, ja. Aber das ist eine wahnsinnig hohe Zahl und das bestärkt uns enorm darin, dass wir wirklich glauben, das Problem ist dieses, dass die anderen Eltern, dass man einfach diese persönlichen Nachteile für das Kind scheut.
Ja.
Und wenn man aber wüsste, wenn man quasi in einer, in dem Moment eine Abstimmung hätte und sagen würde, okay, wenn ihr jetzt wüsstet, die anderen machen das, macht ihr dann auch mit? Dann sagen die Eltern ja, dann würden sie ja sagen. Ich glaube auch, dass viele Eltern erleichtert wären, wenn es da auch wirklich gesetzliche Vorgaben gäbe, weil sie eben das dann nicht selber. Ich meine, letztendlich, wenn wir davon reden, auch von Alkohol oder sowas, da gibt es ja klare rechtliche Vorgaben, an die wir Eltern uns auch weitestgehend halten. Aber natürlich auch, weil wir darin unterstützt werden, weil eben an Supermarktkassen kontrolliert wird. Warum wird da kontrolliert? Weil die Betreiber Sorge haben, dass sie sonst wirklich Probleme bekommen. Und umgekehrt ist es aber so, dass Social Media zum Beispiel ja in Deutschland das gesetzliche Mindestalter bei 13 liegt. Für viele Spiele ist es höher. Auch so Spiele wie Call of Duty, die ab 18 sind, werden von viel, viel kleineren Kindern gespielt und oft mit dem Wissen der Eltern. Das heißt, es ist doch eigentlich verrückt, dass wir Eltern es da nicht schaffen, diese gesetzlichen, wir sprechen von gesetzlichen Mindestaltern, die nicht einzuhalten, uns darüber hinwegsetzen und sagen, naja, TikTok ist eigentlich ab 13, aber komm, kannst du auch schon mit 9. Das ist ja eigentlich verrückt. Und da braucht es eben das meine ich eben mit dieser Vision, wenn wir Eltern uns da aber abstimmen und sagen, hey, das ist doch eigentlich für alle Kinder wäre es doch besser. Lass uns das doch gemeinsam verabreden, dann schafft man das. Und das ist jetzt hier auch unsere Erfahrung, dass das wirklich die Mehrzahl der Eltern sehr, sehr dankbar aufgreift und auch erleichtert ist. Und das soll nicht übergriffig sein. Also das soll nicht Leute unter Druck setzen, sondern es soll eigentlich eine Hilfestellung sein.
Wenn ich jetzt so etwas an meiner Schule aktivieren möchte, wie kommen wir zusammen? Wie könnt ihr uns helfen?
Wir haben jetzt eine neue Website dafür extra aufgesetzt, die heißt eben www.erstsmartdannphone.de.
Okay.
Und da wird dieses Programm nochmal erklärt. Da ist auch diese, genau, und da kann man sich bei uns melden. Idealerweise, meine ich, sind da auch einfach die Materialien, also ne, eigentlich gründet man auch da, würde ich sagen, eine Community an der Schule, die zum Beispiel an die Schulleitung herantritt und sagt, wir fänden das toll, wir würden uns das wünschen für die Schule. Und dann ist das eigentlich ganz simpel, indem man wirklich das ist letztlich Kern ist ja nur eine Selbstverpflichtung der Eltern, eben diese gemeinschaftliche Absprache. Und idealerweise basiert das Ganze natürlich darauf, dass man erstmal den Eltern Informationen gibt und sie einfach aufklärt bei einem eben Medienelternabend, bei einem Vortrag durch eine Medienpädagogin. Genau, und wenn man die Eltern erstmal aufgeklärt hat, dann ist auch unsere Erfahrung, wenn man das erstmal alles gehört hat, sich wirklich damit auseinandergesetzt hat, was es bedeutet, heute als Kind ein digitales Leben zu haben und so wie Kinder das eben nutzen. Denn das ist oft der Fehler. Wir Eltern schließen von unserer Nutzung auf die Nutzung der Kinder. Wir denken, hey, wieso? Ich organisiere darüber eben ganz viel praktische Dinge. Ich nutze die HVV-App, die Bahn-App, ne, mein Online-Banking, gucke aufs Wetter, keine Ahnung, mache solche Dinge. Aber das sind natürlich alles unproblematische Apps. Wir haben bei unseren Vorträgen immer so eine Ernährungspyramide und versuchen das anhand derer zu erklären, dass man sagt, ja, auch bei den Nahrungsmitteln ist es Nahrungsmittel ist nicht gleich Nahrungsmittel. Unten wissen wir alle irgendwie, das Gemüse, davon können wir essen, so viel wir wollen, das macht gar nichts. Aber da oben, der Zucker, den sollte man eben nur ganz bisschen und in Maßen. Und genauso gibt es
Super.
digitalen Zucker, also Digital Candy. Und das ist eben genau die Dinge, die dann UKE, DAK-Studie, der digitale Zucker sind eben Social Media, Online-Gaming und Streaming. Und von dem sollte man eben auch nur ganz bisschen und ab und zu genießen. Aber es ist natürlich in der Realität genau andersrum. Das ist das, was die Kinder am meisten nutzen. Und das Gesunde, eben, was gerne ja zur Begründung genutzt wird, ja, aber die verschaffen sich ja ganz tolle Informationen, das ist eben eher quasi
Ja.
das, was am wenigsten, ne, das wäre der gesunde grüne Unterbau, aber der ist gerade leider die Spitze, die ganz selten und am wenigsten, auch das ist bei Jim und Kim, kann man das ganz eindeutig nachlesen, dass eben Informationen, Nachrichtenbeschaffung und so ist ganz wenig.
Ja.
Und das ist das Problem, dass die Eltern das aber oft ja gar nicht genau sehen. Der Psychologe Professor Montag sagt auch immer, der Alkoholiker ist nicht süchtig nach der Flasche, und das ist richtig. Also man ist natürlich, das Smartphone ist nicht das Problem, sondern es kommt darauf an, was in der Flasche drin ist, also was auf dem Smartphone drauf ist. Und bei den Kindern ist es aber eben zu einem absolut überwiegenden Teil ist es dieser digitale Zucker. Und deshalb haben die das Problem damit, und wir Erwachsene eben weniger, weil wir eben auch ganz viele andere Dinge machen. Und unsere Aufgabe als Eltern ist es eben, ihnen diese positiven, diese kreativen, nützlichen Dinge zu zeigen, wo ich aber auch immer sagen würde, dass die wirklich ja, sinnvollen digitalen Dinge, die macht man nicht am Smartphone, dafür braucht man schon mindestens ein Tablet oder einen Computer, sprich alles, was mit Programmieren und Coding und so weiter. Selbst diese Lego Mindstorm-Roboter, dafür braucht man auch ein Tablet, das kann man auch nicht mit einem Smartphone machen. Das heißt, all diese positiven Dinge, die wir ja unseren Kindern beibringen wollen, damit sie eben auf diese digitale Welt vorbereitet sind, das geht gar nicht am Smartphone. Dafür ist das Smartphone das völlig ungeeignete Gerät.
Verena, eine Frage habe ich noch und darüber haben wir noch gar nicht so konkret gesprochen. Warum eigentlich 14? Warum nicht 13 oder 16 oder ähnliches? Warum legt ihr euch so auf 14 fest und was habt ihr so an Phasen zur Gestaltung?
Also bei der 14 geht es zum einen darum, also wie gesagt, ich bin Juristin, und unsere Rechtsordnung hat diese 14 ist ein wichtiges Alter in unserer Rechtsordnung. Zum einen ist da die Strafmündigkeit, das wissen bestimmt alle, die ab 14 einsetzt. Zum anderen ist die Religionsmündigkeit, also dass man entscheiden kann, zu welcher Religionsgemeinschaft man zugehören will, auch im Familienrecht ist die 14 so, dass der Wunsch des Kindes nach der Trennung der Eltern, bei wem es leben möchte, sehr viel stärker Berücksichtigung findet, auch ab 14. Und dann ist es vor allen Dingen so, dass eben nach dem Jugendschutzgesetz man bis zum vollendeten 14. Lebensjahr Kind ist, ab 14 Jahren dann ein Jugendlicher. Und für Kinder gelten eben sehr viel strengere Schutzvorschriften. Und das sind eben Verbote zum Schutze von Kindern als für Jugendliche. Das heißt, die 14 ist da so eine Zahl, die einfach ja schon gegeben ist, und natürlich nicht willkürlich, sondern unser Gesetzgeber hat sich dabei was gedacht. Und zwar geht man eben davon aus, dass aufgrund der kindlichen Entwicklung, da geht es immer um die Einsichts- und Vernunftsfähigkeit. Das heißt, einmal um die Einsichtsfähigkeit. Was ist gut, was ist falsch, was ist richtig, was ist falsch. Und dann aber auch vor allen Dingen eben dieser Einsicht entsprechend handeln zu können. Das sind ja nochmal zwei Paar Schuhe. Einmal zu denken, okay, ich weiß, ich darf das nicht, aber dann auch zu sagen, okay, und weil ich weiß, dass es verboten ist, mache ich es auch nicht. Und da sagt der Gesetzgeber eben ganz klar, die ist vor 14 jedenfalls nicht gegeben, danach natürlich auch nicht automatisch, und unser Jugendstrafgesetz gilt deshalb ja unter Umständen bis 21 sogar ist das anwendbar, weil man eben sagt, dass auch diese jungen Erwachsenen eben noch nicht so eine Einsichts- und Vernunftsfähigkeit haben wie wir Erwachsenen. Und man weiß ja gerade bei Kindern ist eben diese Hirnentwicklung nicht abgeschlossen, und vor allen Dingen ist der Teil, der für Emotionen verantwortlich ist, die sogenannte Partyzone, die ist schneller als dieser präfrontale Kortex, der für vernunftgesteuerte Entscheidungen und für die Selbstkontrolle zuständig ist. Und deshalb sagen wir eben, solange man ein Kind ist, ist eben diese Kindheit auch so wichtig, eben als ein Zeitraum, in dem ganz, ganz viele Erfahrungen in der realen Welt gemacht werden müssen. Und das führt uns zu dem zweiten Punkt, nämlich dass man weiß, dass aus Suchtpräventionsgesichtspunkten eines ganz wichtig ist. Das eine sind starke soziale Bindungen, und das andere ist eben ein starkes Eingebundensein in eine Gemeinschaft, Hobbys, gesicherte Hobbys, also sprich ganz, ja, starke Interessen zu haben, Aktivitäten eben in der Offline-Welt. Und aktuell haben wir ja diese Bruchstelle aufgrund des deutschen Schulsystems, so mit der 5. Klasse, dass da die meisten Kinder ein Smartphone bekommen. Das ist aber ein ganz, ganz ungünstiger Moment, denn das ist sowieso ja eine Zeit des Umbruchs, der Veränderung. Neue Freundschaften beginnen, man kommt aus dem gewohnten Umfeld raus, und damit einhergehend ist oft auch, dass man eben gerade weil eben die Freundschaften dann sich auch unter Umständen ändern, dass man zum Beispiel nicht mehr in den Fußballverein geht, weil die Kumpels gehen da jetzt auch nicht mehr hin. Man hat nicht mehr so viel Spaß irgendwie, hat vielleicht mal ein Instrument angefangen, sagt aber ach nee, jetzt nicht mehr. Man hat nicht mehr so viel oft, ne, so alte Spielsachen, Lego, Playmobil, was weiß ich, wird uninteressanter. Und wenn man gerade dann in dieser Phase so ein neues Spielzeug dem Kind gibt, was einfach 24/7 komplette Bespaßung und Unterhaltungsmöglichkeit bietet, unerschöpflich, immer neu, nie langweilig, dann ist das natürlich ganz fatal, weil dieses Kind sich natürlich weit weniger darauf einlassen wird, nochmal ein neues Hobby zu finden, nochmal eine andere Sportart auszuprobieren, nochmal in irgendeinen anderen Verein, Club, eine Nachmittagsaktivität zu gehen, die an der Schule angeboten wird, vielleicht mal, keine Ahnung, eine Band auszuprobieren, Pfadfinder, was auch immer, eine Kirchengruppe, für jeden ist da sicher irgendwas dabei, weil das halt so wahnsinnig schnell alles andere aussticht und einfach immer attraktiver und faszinierender und natürlich viel unkomplizierter, viel weniger mit Arbeit und Anstrengung verbunden ist. Während hingegen mit 14 natürlich ein Kind schon wirklich gefestigte Freundschaften hat, auch gefestigte Hobbys. Wenn man so lange dabei geblieben ist bei einer Sache, dann wird man es wahrscheinlich auch noch weitermachen oder hat jedenfalls so viel, dass man darauf wieder zurückkommen kann. Und gerade aber diese Bruchstelle mit zur 5. Klasse ist, finde ich, ganz problematisch unter diesem Gesichtspunkt. Und deshalb ja, plädieren wir einfach für das 14, wie gesagt, dieses eigene Smartphone. Was nicht bedeutet, dass die Kinder nicht, ne, vorher auch schon Medienzeit haben, aber eben am Familientablet, am Elterngerät oder eben zu Hause begleitet.
Du hattest jetzt eben ja schon mal von Handygaragen gesprochen und Gehirnforscher sagen ja auch, zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel Smartphones oder irgendwelche digitalen Medien nutzt, dass diese halt auch nur zu bestimmten Zeiten genutzt werden sollen. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass zum Beispiel nach dem Lernen, keine Ahnung, ich schreibe morgen eine Mathe-Klausur und muss heute mal eine halbe Stunde oder eine Stunde mal dafür lernen, damit ich morgen nicht komplett versage, wird halt empfohlen, dass nach diesem Lernen, wo häufig der Bedarf besteht, bei Jugendlichen und Kindern das Smartphone oder irgendwelche Medien zu nutzen, Pause zu machen. Mindestens eine halbe Stunde, damit das Gehirn sozusagen alle Informationen speichern kann und sich eben auch weiterentwickelt. Und dadurch schwenken halt einige Schulen schon so ein bisschen zumindest den Smartphone-Gebrauch an Schulen massiv einzustellen. Wie siehst du das und was hast du da für Empfehlungen?
Ich finde immer, dass man bei dem Thema wird so oft vermischt. Einmal Digitalkompetenzen und dann eben das Smartphone als ein privates Gerät und zwar meistens ein privates Konsumgerät. Sprich, natürlich sollen Kinder in der Schule Digitalkompetenzen erlernen, aber dafür ist das private Smartphone, wo der gesamte, das Privatleben drauf ist und eben vor allen Dingen natürlich Games und Social Media wiederum, komplett ungeeignet, weil es ja bedeutet, dass ich, wenn ich sage, die Kinder müssen das, also sagen wir mal so, warum überhaupt arbeiten Schulen mit dem eigenen Smartphone, sprich Bring Your Own Device, weil wir einfach in Deutschland leider nicht so ausgestattet sind, die Schulen, dass es eigentlich dafür Schulgeräte geben müsste, und zwar eben Tablets oder Computer. Das heißt, wir kommen ja nur dahin in diese Situation, weil das einfach ein Missstand ist, muss man ganz klar sagen. Idealerweise hätten die Schulen alle Geräte, die dann aber auch von den Schulen so gemanagt sind, mit Mobile Device Management System, dass eben auch in der Schule auch nur Schulinhalte da drauf sind und auch nur aufgerufen werden können, solche Seiten. Da sind wir aber noch lange nicht. Und deshalb greifen Schulen zu diesem Bring Your Own Device. Was aber bedeutet, wir wollten das immer mal in einem Workshop so darstellen, dass man sich so einen Schulrucksack vorstellt und da holt das Kind dann raus eine Spielkonsole, eine Stereoanlage, ein kleines Pornoheft, dann noch irgendwie ein Gameboy und eine Switch und vielleicht noch einen Videorekorder und einen Fernseher und baut das alles vor sich auf und dann sollen sie sich quasi auf den Unterricht konzentrieren. Dass das nicht funktioniert, ist ja irgendwie, finde ich, relativ klar. Und es ist vor allen Dingen so, dass es gibt ja an allen Schulen, würde ich denken, Handyordnung, Handyregeln, die besagen, dass das Handy ausgeschaltet in der Schultasche im Rucksack verbleiben muss. Man weiß aber, gibt es gerade eine Metastudie der Uni Augsburg vom letzten Jahr, die bestätigt hat den sogenannten Braindrain-Effekt, der besagt, dass selbst das ausgeschaltete Smartphone im Rucksack einen Teil der Konzentration und Gedächtnisleistung abzieht. Das heißt, die können sich weniger gut konzentrieren, weniger gut lernen, dem Unterricht folgen und es auch abspeichern, wenn, sogar dann, wenn das ausgeschaltete Gerät im Rucksack ist. Das bedeutet, dass man natürlich eigentlich dafür sorgen müsste, dass diese Geräte nicht nur ausgeschaltet im Rucksack sind, sondern dass sie einfach überhaupt keinen Zugriff darauf haben. Und ich finde das immer nicht nachvollziehbar, wenn immer über dieses Thema Handyverbot an Schulen so kontrovers diskutiert wird. Denn Fakt ist ja, es gibt quasi an allen Schulen ein Handy, ein privates Handy-Nutzungsverbot. Das gibt es bereits auf dem Papier. Nur die Frage ist ja, wird das auch eingehalten? Und da ist die ehrliche Antwort, und ich kann mich wirklich immer nur wundern, wenn Schulleiter da und Leiterinnen sich hinstellen und sagen, nein, nein, bei uns halten sich die Kinder da dran. Also ich habe 3 Kinder und ich glaube, jeder, der mit Jugendlichen sich unterhält, der weiß, es wird sich natürlich sporadisch daran gehalten. Teilweise. Und teilweise auch wirklich nicht. Da wird im Unterricht gezockt, da wird ChatGPT befragt, da werden Fotos gemacht, Sprachaufnahmen, Tonaufnahmen, alles. Sprich, eigentlich geht es ja dann nur darum, dieses Handy-Nutzungsverbot auch wirklich effektiv umzusetzen. Durch Handygaragen, Handy-Locker, es gibt Handy-Taschen, wo die mit einem Magnetverschluss reinkommen, sodass das Gerät sogar beim Schüler bleibt, aber er wirklich nicht dran kann, was auch nochmal einen Unterschied macht.
Da gibt es extra so Magnetschalter an manchen Schulwänden, wo man einfach dann seine Handytasche dran halten kann, damit es vor der Schule verschlossen wird und nach der Schule wieder geöffnet wird, glaube ich.
Genau, das sind Taschen, Yonda heißt das, ist in Amerika schon sehr, sehr verbreitet. Ich finde es genial, weil es eben dieses Thema, was die Schulen oft haben mit Haftung und Versicherung, also das ist dann kein Thema mehr, weil wie gesagt, das Gerät verbleibt ja, ist aber wie diese, das sind diese Sicherungsetiketten an Kleidungsstücken, ne? Das wird quasi, man macht es selber so zu und genau, um da wieder dran zu kommen, braucht man eben dieses Entsperrgerät. Und das heißt, darum geht es ja eigentlich. Und wie gesagt, das eine ist die Konzentration und das andere ist das Miteinander, das soziale Miteinander, was einfach Fakt ist, dass in wahnsinnig vielen Schulen auf dem Schulhof eben doch überall in den Ecken die Geräte rausgeholt werden und gespielt wird. Und da hilft es auch nichts, wenn das eigene Kind keins dabei hat, weil wenn es niemanden hat, mit dem es Fußball spielt oder Tischtennis oder dann den anderen immer über die Schulter guckt, dann bringt das auch nichts. Und da ist die Erfahrung, es gibt viele Schulen, die da schon umschwenken, die das haben, die ganz, ganz positive Erfahrungen. Hier in Hamburg ist es gerade das Christianeum, ein Gymnasium, die sich dazu jetzt entschieden haben. Die Geräte werden morgens weggesperrt. Und wir hatten neulich auch einen Vater im Vortrag, der ganz begeistert erzählt hat, sein Sohn hat immer so gern Tischtennis gespielt und irgendwann hat er die einfach nicht mehr mitgenommen, weil er gesagt hat, ja, ist gar keiner da zum Spielen. Und jetzt, das ist gerade seit diesem Schuljahr, diese Regelung, dass sie wirklich jetzt smartphonefrei sind bis zur 9. oder 10. Klasse, dass er gesagt hat, ja, der nimmt jetzt wieder die Tischtennisschläger mit. Mhm. Und das ist für die Kinder, nach kürzester Zeit berichten die, dass es wirklich einen Unterschied macht, dass sie auch in den Pausen, auch in der Mittagspause, ist einfach wieder das Miteinander. Viele Schulen, gerade auch in Amerika, aber auch in England, auch Eton zum Beispiel, ist dazu übergegangen, dass die Kinder gar keine Smartphones haben dürfen. Die stellen den Kindern sogar ein normales Mobiltelefon. Ach, viele Internate, okay, kann man nachlesen, die ganz begeistert berichten, was für einen positiven Effekt das auf die Gemeinschaft macht. Und auch da geht es natürlich auch wieder um so Dinge auch wie Gerechtigkeit, wie gesagt, ChatGPT mal eben schnell gefragt und dann die Antwort gesagt oder im Test, alle diese Dinge, da muss ja Schule auch drauf reagieren. Das heißt, ich kann das immer gar nicht verstehen, warum man sich dagegen verwehrt.
Verena, vielen, vielen Dank für diese ganzen tollen Informationen. Es war für mich wieder sehr, sehr augenöffnend, was es alles für Möglichkeiten gibt, um da eben auch besser zu werden, dass wir Eltern entspannter sein dürfen, wenn wir bestimmte Vorkehrungen treffen, um auch präventiv einfach unsere Kinder zu schützen. Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Und vielleicht nur noch ein Wort an die Eltern, weil ich es wichtig finde, eben nicht zu resignieren und nicht zu sagen, das ist jetzt so, da kann man eh nichts machen, der Zug ist abgefahren, sondern sich wirklich zu sagen, doch, da kann man ganz viel tun und da können wir uns gemeinsam stark machen und das müssen wir so nicht hinnehmen. Und da sind viele Akteure gefragt, was zu verändern. Und genau, deshalb nicht resignieren.
Super, alles klar. Liebe Hörerinnen und Hörer, alle Informationen auch über die Webseiten, über die DRK-Studie, tauchen auch nochmal in den Shownotes auf. Das heißt also, wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal nach, ruft die Seite von Smarter Startup 14 auf oder auch erst smart, dann phone.de, bestimmt auch total interessant, dass wir da auch einfach neue Eindrücke bekommen und wir Hilfe bekommen in dem, was wir dann tun. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr zugehört habt und hoffe, dass ihr beim nächsten Podcast wieder einschaltet. Verena, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast, uns hier diese Informationen zu geben. Vielen, vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Ich sage auch vielen Dank und wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne ein paar lobende Sternchen da und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Tschüss.